Ja, wir sind doch in einer ziemlich langen Predigtserie zu einem ziemlich kurzen Buch in der Bibel. Wie gesagt, nur 4 Kapitel. Und das Buch Jona erzählt diese Geschichte, wie Gott einem Propheten, so einem gesandten Mann von ihm, einen Auftrag gibt. Und er sagt ihm, geh nach Ninive. Aber Jona macht genau das Gegenteil. Jona flieht in Richtung Tarsis. Genau, Jona 3, Kapitel 3, Vers 2. Gott sagt, geh in diese große Stadt Ninive und überbring ihnen eine Nachricht von mir. Gott sagt, geh nach Ninive oder geh nach Zürich. Und Jona kauft sich ein Interrail-Ticket ans Nordkap. Das ist ungefähr die Distanz. 3000 Kilometer. Er flieht in die genau entgegengesetzte Richtung. Und Jona hat sich nicht auf diese Reise verirrt, sondern ganz bewusst sagt er, nein, ich will das nicht tun, was du Gott mir sagst. Ich gehe in die andere Richtung, 180 Grad. Er schnappt sich dieses Schiff in Richtung Tarsis, was in Spanien war. Und dann lesen wir, dass er schläft, tief und fest unter Deck. Er hat absolut null Lust, diese Botschaft von Gott in diese Stadt zu bringen. Und er hat absolut null Lust, dass es durch ihn geschieht. Und dieses Buch Jona hat so 2 große Lektionen, die wir lernen dürfen, die wir lernen dürfen. Die erste ist, Gott will unsere Stadt erreichen. Das ist so der erste große Bogen. Gottes Herz schlägt für diese Stadt Ninive und die Bewohner in ihr. Gottes Herz schlägt für unsere Stadt, für unsere Umgebung, für Amriswil, für den Thurgau. Gottes Herz schlägt für unsere Stadt. Und es ist schon ziemlich erstaunlich, dass Gottes Herz für Ninive schlägt. Denn diese Stadt war überhaupt keine jüdische Stadt. Die waren nicht wirklich gut unterwegs. Sie waren ein extrem brutales Volk. Doch Gott sagt nicht, ich ziehe mich zurück von ihnen, sondern er sagt, ich ziehe zu ihnen. Durch seinen Propheten, durch Jona. Das ist die erste Lektion. Gott will unsere Stadt erreichen. Und was erstaunlich ist, ist, dass Gott solche Jonas braucht, wie du, wie ich. Jonas, die manchmal gar keine Lust haben auf diesen Auftrag von Gott, die manchmal sehr beschäftigt sind mit dem eigenen Leben, die manchmal tief und fest unter Deck schlafen. Das war die Predigt von letzter Woche. Doch Gott gibt uns auch nicht auf. Und das ist der zweite Punkt, diese zweite große Lektion im Buch Jona. Gott will unser Herz erreichen. Und um das wird es die nächsten 2 Predigten gehen, dieses Kapitel 4. Gottes Herz schlägt nicht nur für diese Stadt Ninive, sondern es schlägt auch für das Herz dieses einen Propheten Jona. Und Gott unternimmt alles, um dieses Herz zu erreichen. Ein verengtes, verbittertes Herz. Er schleudert einen Sturm aufs Meer, er braucht einen Kapitän, der Jona in die Ohren schreit, wach auf, du Schläfer. Gott braucht einen großen Fisch. Gott geht Jona nach. Aber heute bleiben wir bei diesem einen Satz, wenn Gottes Botschaft die Stadt erreicht. Und das ist der Titel, Inhalt der heutigen Predigt. Endlich geschieht es. Gottes Botschaft erreicht die Stadt. Das ist Jona Kapitel 3. Nach vielen Umwegen, Gott lässt sich nicht abschütteln. Er sagt, ich will, dass meine Botschaft diese Stadt Ninive erreicht und es geschieht. Und ich wünsche mir, dass wir das genauso wollen. Dass unser Herz dafür schlägt, dass Gottes Botschaft die Stadt erreicht. Das ist der Grund, warum diese Kirche hier ist. Wenn eine Kirche ihren Auftrag, den sie von Gott bekommen hat, nicht mehr wahrnimmt und dieser Auftrag ist ein Licht, in der Welt zu sein. Wir sind nicht hier für uns. Wir sind hier für unsere Umgebung. Wenn eine Kirche diesen Auftrag nicht mehr wahrnimmt, dann hat sie ihre Existenzberechtigung verloren. Dann wird sie ein sozialer Club, ein Verein, aber sie hat eigentlich ihre Existenzberechtigung verloren. Egal, ob man gute Gottesdienste feiert, gute Gemeinschaft erlebt und ermöglicht, Bibelstudiums und Gebetstreffen organisiert, wenn wir nicht mehr unseren Auftrag wahrnehmen, den wir von Gott bekommen haben, dann haben wir unsere Existenzberechtigung verloren. Gott will die Stadt erreichen. Und die große Frage ist, wie geschieht das? Wie erreicht Gottes Botschaft eine Stadt, eine Umgebung? Und um dem ein wenig auf den Grund zu gehen, machen wir so einen kirchengeschichtlichen Düsenflug über 2000 Jahre. Denn es gibt ganz verschiedene Modelle, wie diese Beziehung der Kirche zur Welt ausgeschaut hat in den letzten 2000 Jahren. Also das geht jetzt wirklich schnell. Die erste Kirche, von der lesen wir in Apostelgeschichte, das war eine verfolgte Kirche unter dem Römischen Reich. Sie hatten keine politischen Rechte, sie hatten kein Ansehen in der Wirtschaft oder in der Regierung dieser Zeit. Sie hatten keine starken Strukturen als Kirche und trotzdem wuchs das Christentum gewaltig. Diese Botschaft von Jesus, die sprang von Herz zu Herz. Da war eine Gruppe von Menschen, die hatten Jesus gesehen. Es hat ihr Leben radikal verändert. Sie hatten ein neues Ziel und sie lebten für ihn. Und es war eine Liebe, die bei den Menschen ankam. Sie liebten ganz anders, als man es kannte. Sie liebten ihre Feinde. Sie taten denen Gutes, die sie hassten. Und diese Botschaft von Jesus hat von innen nach außen die Gesellschaft verändert. In Apostelgeschichte 17 wird beschrieben, dass das frühe Christentum die Welt auf den Kopf gestellt hat. Und dann kam Kaiser Konstantin und im Jahr 380 wurde das Christentum zur Staatsreligion. Und es ging nicht mehr von innen nach außen, sondern vielmehr von oben nach unten. Über die folgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte entstand dieser Kirchenstaat. Das heißt, Kirche und Staat war eine Regierung, eine Macht. Dieser Kirchenstaat, christlicher Kirchenstaat, hat die westliche Welt regiert. Ganz ähnlich wie zur Zeit des Alten Testaments, wo es die Könige gab. Saul, David, Salomo. Kirche und Staat war eine regierende Einheit. Und im Alten Testament ging das nach Salomo ziemlich in die Hose. Und genauso in der Kirchengeschichte, die Institution Kirche hat ziemlich viel Schaden angerichtet mit ihrer politischen Macht. Und dann viele Jahrhunderte später kam durch die Reformation wieder eine Zeit, wo man stärker Kirche und Staat trennte. Nicht die Menschen darin, nicht die Menschen, aber die Institution, der Auftrag. Die Trennung von Kirche und Staat bedeutet nicht, dass der Glaube eine Privatsache geworden ist, überhaupt nicht. Die Christen, die lebten immer noch in der Welt, in politischen Ämtern, in wirtschaftlichen Ämtern, als Christen. Aber die Kirche wurde wie befreit, wieder ihren ursprünglichen Auftrag wahrzunehmen. Martin Luther betonte, dass die säkulare Arbeit, also die Arbeit in der Welt, eine göttliche Berufung ist. Ob man an einer Maschine steht, in einer Firma, oder am Bürotisch sitzt, oder ob du eine Firma leitest, ob du dich politisch engagierst, Hausmann oder Hausfrau bist, oder ob du das KV bei der Bank machst, es ist Gottesdienst. Es ist eine göttliche Berufung. Es ist gut, dass du dort bist. Es ist nicht weniger geistlich. Stell dir vor, alle wären bei der Kirche angestellt oder würden ihre Zeit nur noch hier verbringen. Das wäre schlimm. Das wäre sehr schlimm. Die Jahrhunderte nach der Reformation führten dann so dazu, dass diese Kirche immer wie unabhängiger wurde durch diese Trennung von Kirche und Staat und so langsam ging sie in den Hintergrund und sie versteckte sich vor der Welt. Sie meidete die Welt. Sie trennte sich ab, sie sonderte sich ab, sie wurde ihr eigener Club. Und im schlimmsten Fall hat man sich zurückgezogen, so in die Kirche, hat diese abfallende Welt da draußen beobachtet, mit dem Finger gezeigt und darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt. Ich habe mal eine Biografie gelesen von Menno Simons. Der hat die Mennonitenbewegung gegründet. Und das war eine Zeit, diese Bewegung hat völlig unabhängig gelebt von dieser Welt. Die waren Selbstversorger, die schauten für ihr eigenes Essen. Sie hatten eine eigene Schule, eigene Gesetze. Es war eine völlig unabhängige christliche Gemeinschaft. Die heutigen Amischen in Amerika leiten ihren Ursprung auf ihn zurück. So, das war dieser Düsenflug. Es gibt so drei Modelle, wie die Beziehung der Kirche zur Welt sein kann. Das erste ist, die Kirche regiert die Welt. Die Kirche regiert die Welt. Das zweite, die Kirche meidet die Welt. Da wollen wir nichts damit zu tun haben. Und das dritte, die Kirche durchdringt die Welt. Und ich würde für dieses dritte Modell plädieren. Gott will mit der Kirche diese Welt durchdringen. Nicht mit der Institution, aber mit Menschen, mit Christen, die ein radikal verändertes Herz haben, deren Leben verändert wurde von Jesus und die in dieser Welt leben, und zwar knietief, als Christen, als Gläubige. Wenn also Gottes Botschaft die Stadt erreicht, dann geschieht das durch dich und durch mich. Ich habe dieses Bild schon mal gezeigt. Das ist der Glaube am Sonntag. So diese Lichter, man sieht die Ortschaften nicht so recht. Christen treffen sich am Sonntag, so wie jetzt wir hier, für einen Gottesdienst. Da geschieht Glaube, man kommt zusammen. Und dann kommt der Glaube am Montag. Und der Glaube am Sonntag ist super und gut und wichtig. Aber der Glaube am Montag, der kommt jetzt, der ist besser und wichtiger. Das ist dann, wenn ihr alle wieder in eurem Beruf steht, zu Hause seid, in der Schule seid, in der Ausbildung und dort als Christen, als Gläubige lebt. Die Kirche ist nicht an einen speziellen Ort und einen speziellen Tag gebunden. Sie ist überall. Und sie tut immer beides. Sie sammelt und sie sendet. Sie sammelt und sie sendet. Und ich glaube, das ist Gottes Herz. Das sind alles kleine Jonas, die ihren Auftrag wahrnehmen in der Stadt. Die rausgehen und sagen, Gott, doch, mein Leben wurde verändert. Ich habe eine Botschaft von dir erhalten und die ist so gut. Die ist so gut. Das ist aber immer noch sehr unkonkret. Vielleicht motiviert es, so ein Licht zu sein, aber es ist sehr unkonkret. Wie durchdringt Gottes Botschaft diese Welt? Ich habe zwei Punkte, die aus diesem Buch Jona herausstechen. Wahrscheinlich gibt es 20 Punkte, aber wir nehmen jetzt einfach mal zwei. Der erste ist, Gott interessiert sich für Tiere. Das ist der erste Punkt. Gott interessiert sich für Tiere. Der allerletzte Vers im Buch Jona, der ist absolut faszinierend. Dort steht, Gott sagt, sollte ich nicht jammern über Ninive, einer so großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht wissen, was links und rechts ist. Und jetzt kommt's. Und dazu auch noch so viele Tiere. So hört das Buch Jona auf, übrigens. Was bedeutet das mit diesen vielen Tieren? Bedeutet das, dass Gott Erbarmen hat über dieses arme kleine Kätzchen dort in Ninive? Oder die Haustiere, die Hunde? Ja, das bedeutet es sicher. Aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Die Tiere, das Vieh, diese Herden von Ziegen und Kamelen, Rinder, Esel, das war die Wirtschaft. Das war das Hauptrad der Wirtschaft zu dieser Zeit. Viel Vieh gleich viel Wirtschaft. Viele Tiere gleich eine blühende Wirtschaft. Die Tiere waren die Maschinen, bevor die Maschinen dann die Tiere irgendwann ersetzten. Oder heute die Computer, die Menschen, wie auch immer. Tier gleich Wirtschaft. Zwei Ochsen gleich ein Traktor. Und Gott sagt, ich interessiere mich nicht nur für die Menschen in der Stadt, diese 120.000. Ich interessiere mich für die Stadt selbst. Für die Stadt, wie sie funktioniert, wie sie lebt, wie sie aufblüht, wie sie wirtschaftlich steht. Es jammert mich, sagt Gott, wenn eine Stadt zusammenbricht. Gott hat eine wertschätzende Haltung über den Dingen dieser Welt. Er ist tief interessiert. Das Jahr 2008, das ging nicht spurlos an Gott vorbei. Diese Wirtschaftskrise, ich war in zwei Firmen als Konstrukteur und zwei Firmen gingen Konkurs wegen dieser Wirtschaftskrise im 2008. Da hat Gott gejammert. Nicht nur wegen den Menschen, sondern weil die Wirtschaft runterging. Glaubt ihr das? Dass Gott so interessiert ist am Wohl einer Stadt? Manchmal drängen wir Gott zurück in diesen geistlichen Bereich, so Kirche, Gottesdienste, Gebet, Anbetung. Nein, Gott ist interessiert. Es jammert ihn, diese vielen Tiere. Und genauso sollten wir eine wertschätzende Haltung haben gegenüber der Stadt, gegenüber den Dingen dieser Welt, gegenüber Bau, Wachstum, Politik, Kunst, Kultur, Unterhaltung, Musik, Sport. Das ist alles nicht weniger geistlich. Als Jesus als Zimmermann einen Nagel ins Holz schlug, war er nicht weniger geistlich, als wenn er auf dem Berg sich zurückzog und betete. Er tat genauso den Willen seines Vaters. Damit die Kirche diese Welt durchdringt, brauchen wir eine wertschätzende Haltung gegenüber den Dingen dieser Welt. Die meisten von euch verbringen 9 Stunden am Tag im Beruf und das ist gut so. Das ist Gottesdienst und ihr müsst das immer mal wieder hören. Das ist gut, es ist gut, es ist Gott gewollt. Der Ort, wo du lebst, wo du bist, wo du arbeitest, wo du dich investierst, das ist gut. Das ist Glaube am Montag. Zweitens, damit Gottes Botschaft die Welt erreicht, müssen wir den Menschen einen passenden Zugang zu Jesus öffnen. Das Evangelium von Jesus, diese gute Botschaft, die ist enorm vielseitig. So ein bisschen wie ein Diamant mit ganz vielen verschiedenen glänzigen Ecken. Und manchmal spricht eine Person eine Seite mehr an als eine andere und die eine Seite spricht sie überhaupt nicht an. Und manchmal ist auch eine Kultur so verändert, dass man das Evangelium, dass man neue Zugänge aufzeigen muss. Und ich bin ein Buch am Lesen von Tim Keller. Er ist ein Pastor in New York, hat so ein dickes Buch über Gemeindebau geschrieben und er beschreibt 6 Zugänge zum Evangelium, die alle aus der Bibel kommen, aber die ganz verschieden relevant sind zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Kulturen. Wir wollen diese 6 Zugänge anschauen. Der 1. Zugang zu dieser Botschaft von Jesus ist die Angst vor Gericht und Tod. Das war der Zugang, den Gott gewählt hat für Ninive. Seine Botschaft war, Achtung, diese Stadt wird in 40 Tagen zerstört. Kehrt um. Ihr müsst euch verändern. Da kommt ein Gericht. Und dieses Gericht, das ist nicht einfach etwas Leichtes oder Leichtsinniges. Und sie änderten ihr Leben. Es funktionierte. Es gab so Erweckungszeiten in der Kirchengeschichte. Da gab es einen Typ, der hieß Jonathan Edwards. Und seine Predigten, das war diese Botschaft, Angst vor Gericht und Tod. Und der hat mal eine Predigt gehalten, der Titel war Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Und wenn man die Predigt liest, also ich meine, das ist brutal. Ich glaube, er hat es viel zu weit getrieben, aber es ist brutal. Jemand hat mal gesagt, in der heutigen Zeit würde man diese Predigt anders betiteln. Und man würde eher sagen, Gott in den Händen zorniger Sünder. Ich fand das noch so ein bisschen witzig. Angst vor einem ewigen Gericht ist ein Zugang zum Evangelium. Aber ich würde sagen, es ist nicht der passendste Zugang in der heutigen Zeit für unsere Umgebung. Es gibt immer mal wieder solche Brenn-in-der-Hölle-Prediger, die auf einem Stuhl stehen. Aber die erreichen nicht viel. Die erreichen nicht viel. Auch wenn sie glauben, dass sie treu zum Wort sind und so, sie erreichen nicht viel. Wobei dieser 2. Zugang da vom Tod, ich glaube, das ist schon wieder relevanter. Wir leben in einer Zeit hier in der Schweiz, wo der Tod eher so ein Tabuthema ist. Man spricht nicht oft darüber. Es gibt andere Kulturen, da ist der Tod viel mehr ein Thema. Wenn jemand stirbt, wird er noch irgendwie 2 Wochen in der Wohnung behalten. Die Kinder sehen die tote Person. Wir verstecken den Tod. Es ist ein Tabuthema. Obwohl wir da alle etwas gemeinsam haben, weil wir alle sterben werden. Und Jesus sagt, dass er dem Tod den Stachel genommen hat, die Kraft. Das ist der 1. Zugang, Angst vor Gericht und Tod. Der 2. Zugang ist der Wunsch nach Befreiung von der Last, der Schuld und Scham. Und das war so die Botschaft der Reformation und der evangelikalen Christen, diese Botschaft, das Bild, ihr kennt es, da ist Gott. Und dann ist dieser tiefe Graben und hier bin ich. Und dieser tiefe Graben ist meine Schuld, die mich trennt vor Gott. Und dann kommt das Kreuz in die Mitte, das die Brücke schlägt von mir zu Gott. Und diese Botschaft hat Kraft. Gott vergibt Schuld. Er vergibt Schuld. Aber ich glaube auch, dass wir nicht mehr so stark in einer Schuldkultur leben. Ich glaube nicht, dass die Menschen in Amriswil an einem normalen Tag herumlaufen und so eine Sündenlast auf ihren Schultern spüren und sich die Frage stellen, wer nur kann mich befreien von dieser Last der Schuld. Klar gibt es Vereinzelte, aber ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist. Sünde ist ein veralteter Begriff. Ich glaube nicht, dass die Menschen sich wahnsinnig viel über ihre eigene Schuld Gedanken machen. So eine Schuldkultur hat immer klare moralische Leitplanken, was ist richtig, was ist falsch, schwarz, weiß. Und wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr sagen darf, das ist absolut richtig oder das ist absolut falsch. Wenn man das sagt, dann ist man absolut falsch, ironischerweise. Ich glaube, dass sich unsere Gesellschaft aber mehr von so einer Schuldkultur in eine Schamkultur gewandelt hat. Eine Schamkultur, das kennt man vom östlichen Raum. Da geht es mehr um die eigene Identität, wo man sich oft innerlich so eine Leere spürt, wo man sich innerlich schmutzig fühlt, vielleicht unwürdig, wo so ein tiefes so eine tiefe innere Unsicherheit da ist über dem eigenen Leben, über sich selbst, über den Beziehungen, wo man oft eine Maske aufsetzen muss, sich verstellt, nicht so sein kann, wie man wirklich ist, weil man sich schämt, wo man sich nicht getraut, Fehler zuzugestehen. Vielleicht wurde dir der Job gekündigt. Die wenigsten geben das zu, dass ihnen gekündigt wurde. Man sagt, ja, der Chef war dumm, das Arbeitsklima war schlecht und die Firma war sowieso nicht gut, ich habe selbst gekündigt. Machen die meisten, weil sie sich nicht getrauen, zuzugeben, dass sie abgewiesen wurden. Wenn Kritik gleich tief ins Herz trifft, dann bedeutet das, dass da eine Scham vorhanden ist, eine unsichere Identität, ein unsicheres Selbstbild. In einer Schamkultur will man dazugehören. Zugehörigkeit gleich Identität und Wert. Und in der östlichen Kultur ist das riesig. Die schlimmste Strafe ist, jemand auszustoßen. Zu sagen, du gehörst nicht dazu. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, hier bei uns, ist das eine extrem schlimme Strafe. Mobbing in der Schule, bei der Arbeit. Und die gute Botschaft von Jesus spricht so befreiend in diese Kultur. Es spricht in eine Schuld- und Schamkultur. Es gibt dir eine festere Identität. Das ist dieses Wörtchen Gnade. Gottes Zuspruch über deinem Leben, völlig unabhängig von deinem Leben. Egal wie gut du bist, egal wie schlecht du bist. Egal, ob es dir gelingt oder ob du scheiterst. Gott sagt, ich stehe zu dir. Seine Liebe, die hält, ob Menschen dich mögen oder nicht. Das ist Gottes Botschaft. Nicht in eine Schuldkultur, in eine Schamkultur. Und ich glaube, das spricht dann, gerade hier in der Schweiz. Ein dritter Zugang ist die Attraktivität der Wahrheit. Es ist diese berühmte Strophe im Lied Amazing Grace, wo es heißt, I once was blind, but now I see. Ich war mal blind, aber jetzt sehe ich. Vielleicht hast du das erlebt. Du hast diese Botschaft von Jesus gehört und da kam eine Klarheit in dein Leben, eine Sicht. Die Augen gingen dir auf. Plötzlich machte alles Sinn. Die Welt machte Sinn, das eigene Leben. 1. Korinther 1,18 spricht davon, dass das Evangelium in den Augen von deren, die verloren gehen, Dummheit ist. Aber in den Augen derer, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es erklärt mir mein Leben, meine Kämpfe, meine Ängste, meine Orientierungslosigkeit. Es gibt mir Sicht. Ein vierter Zugang ist die Erfüllung unerfüllter existenzieller Sehnsüchte. C.S. Lewis, ein Autor, hat so einen Satz geprägt, der das auf den Punkt bringt. Er hat gesagt, wenn ich eine Sehnsucht in meinem Herzen finde, die von nichts auf dieser Welt gestillt werden kann, dann bedeutet das, dass ich für mehr als diese Welt erschaffen wurde. Und viele erleben das, dieses innere Loch im Herzen, in der Seele. Vielleicht nach einem langen Tag am Abend, da kommt plötzlich diese Leere auf, diese Orientierungslosigkeit. Es fühlt sich leer an, sinnlos. Und das kann man schnell wieder verdecken. Trinkt einen Kaffee, schaltet den Fernseher ein, nimmt das Handy, scrollt durch Social-Media-Plattformen. Aber es kommt wieder, diese Leere, diese tiefe innere Sehnsucht nach mehr im Leben. Und Johannes 4, dort sagt Jesus, dass er uns lebendiges Wasser gibt, das diesen inneren Durst für immer stillen wird. Ein fünfter Zugang ist Hilfe für ein bestimmtes Problem. Ich bin tief überzeugt, Gott macht dein Leben besser. Gott verbessert dein Leben, das ist wirklich so. Wenn man das sagt, ist man noch nicht ein Wohlstandsevangelist. Gott verbessert das Leben, er hilft dir bei so vielen Problemen. Vielleicht hast du das erlebt, dass Gott Menschen dir zur Seite gestellt hat, die dich unterstützt haben in einer ganz schwierigen Situation im Leben. Vielleicht hast du erlebt, wie Gott selbst dein Fundament und Halt war, als es richtig, richtig stürmte. Vielleicht bist du jemand, der diesen Zugang zu Gottes Botschaft für andere Menschen auftut, indem du sie unterstützt, ganz konkret. Vielleicht bist du geheilt worden von einer Krankheit auf übernatürliche Art. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen im Neuen Testament, dann hat er immer wieder diesen Zugang geöffnet, diese Tür. Er hat Menschen geheilt. Er hat ihnen ganz konkret geholfen. Und so haben sie zu ihm gefunden. Und der sechste Zugang, diese sechste Tür, ist der Wunsch nach Liebe. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das absolut grundlegendste Bedürfnis im Herzen aller Menschen. Es ist so simpel, dieses Bedürfnis, geliebt zu werden. Und wenn man so richtig runtergräbt, dann endet man dort, oder? Dieses Bedürfnis befindet sich in jedem, geliebt zu werden. Das beginnt als kleines Kind und es hört nicht auf bis ins hohe Alter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Neue Testament liest und dir Jesus vorgestellt wird. Und vielleicht machst du es wieder mal mit ganz neuen Augen, mal wieder diese Geschichte von Jesus zu lesen, wieder mal ihm zu begegnen im Neuen Testament. Aber wenn du seine Geschichte liest, dann muss dich etwas völlig umhauen. Und das ist seine Liebe. Seine Liebe. In Lukas 6 beschreibt Jesus die Art und Weise dieser Liebe. Er sagt es zu uns, er sagt, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für die, die euch verfluchen. Wenn euch jemand demütigt, so einen Klaps auf die Wange gibt, dann haltet ihm auch die andere Wange hin. Das ist herausfordernd in einer Zeit, wo man so aufs eigene Recht beharrt. Und dann sagt er, wenn euch jemand bestiehlt, dann beschenkt ihn. Und was Jesus hier sagt, ist, dass wenn Menschen eigentlich eine gerechte Strafe verdient hätten, wenn sie eigentlich Abweisung erfahren sollten, dann tut das Gegenteil. Und er sagt dann im Vers 36, seid gnädig, so wie Gott, euer Vater, gnädig ist. Und Jesus hat das gelebt. Und ihr dürft nach vorne kommen. Jesus hat das gelebt. Er liebte seine Feinde. Er tat denen Gutes, die ihn hassten. Er betete für die, die ihn verfluchten. Jesus hat nicht gewartet, bis wir zu ihm kommen und ihm die Hand zur Freundschaft hinstrecken. Da hätte er lange warten können. Er tat es selbst. Er ergriff die Initiative und ergreift sie auch heute noch und streckt dir seine Hand zur Freundschaft zu. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann sehen wir etwas Schockierendes. Wir haben diese Hand der Freundschaft von Jesus gesehen und wir haben sie genommen und wir haben sie an ein Kreuz geschlagen. Und dort am Kreuz stirbt Jesus wegen uns, sagt die Bibel. Wegen uns, wegen unserer Schuld. Er lässt sich demütigen bis zu einem nackten, blutigen, schamvollen Tod an einem römischen Kreuz. Er lässt sich in seiner Ehre und Würde als Gottes Sohn und Gott selbst berauben und bietet dort am Kreuz genau denen, die es tun, alles an. Leben, Vergebung, seine Liebe. Er schaut seinen Feinden in die Augen und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Liebe von Jesus. Dort am Kreuz stirbt er wegen uns und gleichzeitig stirbt er für uns. Und er schaut dir in die Augen, auch heute Morgen, ohne Vorwurf, ohne Zorn, ohne Wut, mit reiner Liebe, und er bietet dir Leben an. Und wir singen miteinander jetzt dieses Lied, da ist keiner, der so liebt wie er. Und ich komme danach nochmals nach vorne.